ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Es ist die größte Baustelle in Schleswig-Holstein und ein ehrgeiziges Projekt, das ab 2029 die Länder Dänemark und Deutschland verbinden soll. Die Rede ist vom Fehmarn-Belt-Tunnel, dessen Bau jetzt in die entscheidende Phase geht. Die ersten Tunnelsegmente sind fertig und werden voraussichtlich Ende des Jahres abgesenkt. Und wenn dieser Tunnel fertig ist, beziehungsweise am besten parallel zur aktuellen Baustelle, wird ein neuer Tunnel, diesmal unter dem Fehmarnsund, gebaut. Denn die dortige Brücke, die braucht dringend Entlastung. Wir waren auf der Baustelle auf Fehmarn und haben mit den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft gesprochen. Über die technischen Herausforderungen eines solchen Bauwerks, über die deutsch-dänische Zusammenarbeit und über den Zeitplan. Das alles hier im Hamburger Hafenkonzert in den kommenden 2 Stunden. Dies ist Ausgabe 3634. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Solch ein Megaprojekt wie ein Tunnel im Meer, der Dänemark und Deutschland verbinden soll, das braucht Zeit und manchmal auch sehr viel Durchhaltevermögen. Die Geschichte des Fehmarn-Belt-Tunnels, Dietrich Lehmann.
Es ist eine Idee, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Der kurze Weg über die Ostsee zwischen Fehmarn und Dänemark, nicht mit der Fähre, sondern rollend per Auto, Lastwagen oder Bahn. Bereits in den späten 1980er Jahren arbeiten dänische und deutsche Ingenieure an Plänen für ein festes Bauwerk. Die Dänen drängen Anfang der 2000er Jahre auf eine Entscheidung. Um das Projekt Deutschland schmackhaft zu machen, erklärt sich Kopenhagen bereit, die geschätzten Baukosten von 5 Milliarden Euro komplett zu übernehmen. Voraussetzung: Dänemark bekommt auch 100% der Mauteinnahmen. Im Bundestag wirbt der damalige Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee leidenschaftlich für das Projekt.
Setzen wir dieses Projekt gemeinsam in Gang. Es soll Europa näher zusammenbringen. Wir brauchen diese Infrastruktur. Machen Sie den Weg dafür frei.
In den 2000er Jahren ist vor allem von einer Brücke die Rede. Schließlich hat Dänemark damit gerade gute Erfahrungen bei den Querungen im Öresund nahe Kopenhagen und im Großen Belt gemacht.
Die Öresundquerung und die Querung des Großen Belts bedingen es, dass Dänemark über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt, sodass ich davon ausgehe, dass die Brücke plangemäß und auf höchstem Niveau mit den besten Umwelt- und Sicherheitsstandards errichtet werden wird.
Widerstand kommt von den Umweltverbänden und von Teilen der Opposition. Lutz Heilmann von den Linken stößt sich vor allem an den Kosten, die auf Deutschland für die Hinterlandanbindung zukommen.
Ich sage Ihnen ganz deutlich, die Zustimmung zu der festen Fehmarn-Belt-Querung ist für mich Sozialraub, ist für mich Naturraub, ist für mich Wirtschaftsraub. Sie nehmen den Menschen Arbeit, Perspektiven und eine lebenswerte Umwelt.
Der Bundestag stimmt am Ende zu. Dänemark und Deutschland unterschreiben 2007 den Staatsvertrag zur festen Fehmarn-Belt-Querung. Ministerpräsident in Schleswig-Holstein damals, Peter Harry Carstensen. Er geht bei Vertragsunterzeichnung fest davon aus, dass schon in 10 Jahren die ersten Züge und Autos über die Brücke zwischen Dänemark und Deutschland rollen werden.
An sich sehe ich keine Probleme. Ich sehe die Möglichkeit, dass wir recht flott bis 2018 die Brücke in Gang setzen können. Und ich hoffe auch, dass wir gerade auch diejenigen, die jetzt noch Bedenken dort haben, gerade auch mal mit denen zusammenbringen, die die Querung hier in Kopenhagen, aber auch die große Weltquerung dort erlebt haben, wo es ja auch nicht unbedingt fröhliche Zustimmung am Anfang gegeben hat, aber wo die Leute jetzt sehr froh sind, dass sie eine Entwicklung in ihren Regionen haben.
Schon von Anfang an gibt es Proteste von Umweltschützern, aber auch von Anwohnern der Trasse, die zur festen Fehmarn-Belt-Querung führen soll.
Wenn die Güterzüge bei uns fahren, haben wir das von links und von rechts und wir wohnen auch direkt an der Bahntrasse. Also dann haben wir gar nichts mehr. Dann haben wir keine Nachtruhe, keine Tagruhe, gar nichts mehr.
Wir werden ja über den Tisch gezogen bis zum geht nicht mehr. Ne?
Also uns stört wesentlich der Lärm.
Das stört ja auch den Tourismus auf Fehmarn, wenn einfach die ganze Zeit Züge durchfahren werden oder so weiter.
Ich finde, das alles ist überhaupt nicht richtig durchdacht worden und das lohnt sich eigentlich auch überhaupt nicht vom Kostenaufwand.
Ja. Angela Merkel versucht als Bundeskanzlerin dabei immer wieder, die Wogen zu glätten.
Jede Veränderung ruft erstmal Diskussionen hervor. Und man kann sich ja vorstellen, wenn dort bestimmte touristische Aktivitäten sind und plötzlich hat man dann eine Hauptstraße, auf der auch viel Güterverkehr ist, dass das Menschen zur Diskussion bringt. Das ist Teil unserer Demokratie. Und trotzdem ist die Fehmarn-Weltquerung ein transeuropäisches Projekt, das uns näher zusammenrücken lässt und deshalb sind wir dafür.
Auf dänischer Seite beginnen die Planer nun schnell, Nägel mit Köpfen zu machen. Fehmarn AS, die Betreibergesellschaft, stellt allerdings noch einmal die favorisierte Brückenlösung auf den Prüfstand. Ergebnis: Ein Tunnel wird zwar teurer, ist aber langfristig besser. In Dänemark herrscht relativ schnell Rechtssicherheit. Deshalb beginnen dort bereits im Sommer 2019 die Bauarbeiten. Bernd Buchholz, damals Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein.
Hier ist man schlicht und ergreifend vollständig davon überzeugt. Und vielleicht sollten die Gegner auf deutscher Seite auch mal zur Kenntnis nehmen, dass völlig unabhängig von Wahlen in Dänemark durch alle politischen Gruppierungen, auch über Grüne, Sozialisten und andere und einem sozialdemokratischen Verkehrsminister jetzt, die Übereinstimmung für dieses Projekt 100% ist.
In Deutschland muss sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit mehreren Klagen von Umweltverbänden und von Anrainern auseinandersetzen. 2020 werden dann die Klagen im Wesentlichen abgewiesen. Denise Juchem, die Sprecherin der Betreibergesellschaft Fehmarn AS.
Wir freuen uns ganz klar über die heutige Entscheidung, weil dadurch Klarheit über den Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels auf deutscher Seite besteht. Im Januar beginnen wir mit dem Bau der Tunnelelementfabrik in Rødby. Wir rechnen mit einer Bauzeit von 8,5 Jahren.
Ende 2021 wird auch auf deutscher Seite mit dem Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels begonnen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ein Tag Ende Juni auf der Sonneninsel Fehmarn. Und die macht ihrem Namen alle Ehre, denn es ist tatsächlich sonnig und warm. Fehmarn AS hat zum Sommerfest auf der Baustelle eingeladen und ich nutze die Chance, mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Die Firma Fehmarn AS ist mit der Planung und dem Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels zwischen Deutschland und Dänemark beauftragt. Die Projektgesellschaft gehört zur Sund & Bælt Holding AS, die wiederum sich zu 100% im Eigentum des dänischen Staates befindet. Mit dem Bus geht's von Burg auf Fehmarn etwa 15 Minuten Richtung Norden. Der Chef der deutschen Baustelle, Gregory Formicella, ist so etwas wie unser Reiseleiter. Während wir durch die Felder Richtung Norden fahren, erinnert er sich an den Beginn.
Kurzer Rückblick, die Arbeiten auf Fehmarn auf deutscher Seite haben im Jahr 2021 angefangen. Unseren Spatenstich, den ich mit meinen Kollegen auch mitorganisiert hatte, ist am 29.11., also hat am 29.11. stattgefunden.
Im Schritttempo schiebt sich der große Reisebus über die schmale Baustraße. Ab und zu müssen wir halten, Baufahrzeuge von vorn haben Vorfahrt. Rechts und links türmen sich Berge von Sand und anderen Materialien. Eine Art Mondlandschaft.
Auf der linken Seite sehen Sie unsere Oberbodenmieten. Sämtliche Bereiche, die für technische Bauwerke muss der fehmarnische Oberboden abgetragen werden. Und den lagern wir dann oder zwischenlagern wir in sogenannte Oberbodenmieten. Die sehen aus wie riesengroße Spargel. Felder.
Und dazu kommt noch der Aushub für die Tunneleinfahrt.
Gut, auf der linken Seite sehen wir die ganzen Materiallager, Schüttgutlager. Wir haben Wasserbausteine aus Norwegen. Wir haben unsere ganzen Zuschlagstoffe, hauptsächlich auch aus Norwegen, Schotter, Sand. Und die zwei großen weißen Silos, das ist unser Zementlager. Jeweils 1500 Tonnen, also 3000 Tonnen können wir hier lagern, die dann für die Betonproduktion in die Mischanlagen transportiert wird. Unser Zement ziehen wir ausschließlich über den Seeweg. Dafür haben wir den Arbeitshafen, den man jetzt direkt vor uns sieht, gebaut.
Und bei all den Grabungen kommt so manch Kurioses zutage.
Auch auf der linken Seite haben wir einen Findling. Den haben wir im Zuge der Aushubarbeiten für die Bahnstrecke ausgehoben. Und das soll dann auch ein permanenter Infopoint sozusagen. Es gibt den alten Schweden in der Nähe von Hamburg. Wir nennen ihn den alten Dänen hier.
Wichtig für die Baustelle und auch für den Betrieb des Tunnels später ist eine gesicherte Stromversorgung.
Hier schräg links sehen wir einen Masten. Das ist unser Umspannwerk. Wir haben zwei Umspannwerke auf der Baustelle. Eine permanente, das ist die, die wir hier sehen. Und dann im Norden nochmal ein temporäres Umspannwerk. Das hat beides SA Netz AG erstellt für Fehmarn AS. Hier in dieses Umspannwerk kommen 30.000 kVA rein, transformiert es dann oben in 20 kVA. Dieses Umspannwerk, ich hatte erwähnt, das ist ein permanentes Umspannwerk. Falls der Strom ausfallen sollte, haben wir hier ein redundantes System und können dann die elektrifizierte Bahnstrecke mit Strom versorgen.
Und dann sind wir auf der Baustelle in Sichtweite der Ostsee. Hier bin ich unter anderem mit dem Menschen verabredet, der auf der dänischen Seite der Tunnelbaustelle das Sagen hat. Mehr dazu gleich. Wir sind auf der deutschen Baustelle des zukünftigen Fehmarn-Belt-Tunnels. Und ich will genau wissen, wie das eigentlich technisch funktioniert. Wie kommt der Tunnel 40 Meter tief ins Meer und wie weit sind die Arbeiten eigentlich? Da das meiste davon quasi gegenüber von uns auf der dänischen Seite in Rødby gemacht wird, treffe ich den Mann, der dort die Bauleitung hat. Und das ist Gerhard Cordes, der Projektleiter von Fehmarn AS. Von ihm lasse ich mir erklären, was dort gerade passiert.
Ja, im Moment sind wir mitten in der Fertigung der ersten Elemente. Wir haben die Produktionsanlagen im letzten Jahr fertiggestellt und haben ab Mitte des Jahres angefangen, Elemente zu produzieren. Die Elemente sind ja sehr groß, sie sind ja über 200 Meter lang und bestehen aus 9 Segmenten. Und das dauert so seine Zeit, bis das alles betoniert ist. Und wenn man mal sieht, ein Segment eines Elementes, fast 3.500 Kubikmeter Beton, da kann man sich vorstellen, dass das auch ein etwas langwieriger Prozess ist, so ein Element zu fertigen. Und wir haben 4 Elemente jetzt fertig. Das Element hat die Abmessung von 217 Meter Länge, 40 Meter breit und 9 Meter Höhe. Und wiegt 73.000 Tonnen.
Unglaubliche Maße. Das erste Tunnelelement ist fertig und das wurde richtig zelebriert. Auf der dänischen Seite war hoher Besuch.
Ja, der König von Dänemark hat uns letzte Woche besucht und hat das erste Element eingeweiht, hat eine Tafel eingeweiht und diese Tafel wird dann in ein Tunnelelement eingebracht und hat eine Zeitkapsel eröffnet und hat eine Münze, die er zum 18. Geburtstag hat, dort als sein Geschenk für die Kapsel dazugegeben. Es war ein sehr beeindruckender Moment, muss ich sagen. Ich hatte die Ehre, auch dem König die Hand zu schütteln und es war wirklich eine Ehre. Und es ist für alle Arbeiter und alle Mitarbeiter, die wir auf der Baustelle haben, war es ein sehr bedeutendes Event, weil man da die Wertschätzung mitkriegte, die der König und die Politik an diesem Projekt hatten. Das war sehr schön.
Sie haben die Arbeiter angesprochen. Wie viele Menschen arbeiten da auf der dänischen Seite?
Wir haben da ungefähr momentan 2.500 Leute am Arbeiten. Und wir haben ja ein eigenes Camp gebaut, beziehungsweise die Baufirma hat ein eigenes Camp gebaut, wo 1.300, 1.400 Leute wohnen. Jeder im Einzelzimmer mit eigenem Bad, mit eigener Toilette und so, dass alle gleiche Wohnmöglichkeiten haben, was für uns sehr wichtig ist. Und war für uns ein sehr hohes Anliegen, dass alle vernünftig wohnen und vernünftig bezahlt werden.
Die Tunnelsegmente, die auf der dänischen Seite produziert werden, Sie haben es gesagt, die ersten sind jetzt fertig. Wann beginnt die Versenkung, die Absenkung der Tunnelelemente im Meer?
Also die Absenkung beginnt im August diesen Jahres. Nur wir fangen mit den ersten Arbeiten an. Wir müssen Vorarbeiten leisten, bevor das erste Tunnelelement abgesenkt wird. Das Absenken, das eigentliche Absenken passiert erst irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Aber wir müssen, bevor das Tunnelelement selbst abgesenkt wird, ja, noch ein Kiesbett einbringen, den Tunnel reinigen und viele vorbereitende Maßnahmen machen, die fangen eher an.
Nun erklären Sie das mal einem Laien, der technisch minder begabt ist. Da ist im Meer eine Art Rinne gebaggert worden. Dann kommt da das Tunnelsegment rein. Warum schwimmt es nicht auf und wie wird es dort befestigt?
Das Tunnelelement, wie gesagt, wiegt 73.000 Tonnen. Bevor es ausgeschwommen wird an die Stelle, wo es abgesenkt wird, wird im Arbeitshafen Ballastbeton in dieses Element hereingegeben. Und durch den Ballastbeton ist das Element so schwer, dass es von alleine absinken würde. Aber wir halten es mit dem Absenkponton, was wir benutzen, was das Element hält, halten wir das Element an der Oberfläche. Und sobald es an der Stelle ist, müssen wir im Grunde genommen die Halteanker langsam lösen und das Element langsam nach unten führen. So einfach ist das Prinzip eigentlich.
Und was passiert obendrauf? Bleibt das einfach so stehen im Meer oder schütten Sie da noch irgendwas drauf?
Das Element muss insgesamt geschützt werden. Wir müssen es von der Seite verfüllen, den Graben, um das zu stabilisieren, dass es sich nicht bewegt. Und wir müssen oben drüber auch eine Schutzschicht bauen, damit es dann geschützt ist gegen Ankerfall etc. Und der Meeresboden soll nach Fertigstellung eben genauso sein, wie er vorher war. Wir wollen keine Erhebung haben, keine Vertiefung haben. Er soll auf demselben Niveau liegen wie der jetzige Meeresboden.
Gerhard Cordes, der Projektleiter von Fehmarn AS. Die Fehmarn-Belt-Tunnel-Baustelle, die auf der deutschen Seite, wo wir uns gerade befinden, die ist deutlich kleiner als die dänische. Weil, wir haben es gerade gehört, weil auf der dänischen Seite eben die riesigen Tunnelsegmente hergestellt werden. Aber das, was wir auf der Fehmarner Seite sehen, ist auch schon beeindruckend. Hier ist Gregory Formicella verantwortlich, der Mann, der uns bereits auf der Busfahrt die Baustelle erklärt hat.
Ich bin zuständig hier für das Tunnelportal und Rampen auf Fehmarn. Wir schaffen die Voraussetzungen für das Andocken des ersten Tunnelsegments, des Absenkelements an Landseite. Dänemark fängt von der Nordseite an, die Absenkelemente zu platzieren. Nach circa einem halben Jahr kommen wir dann von der Südseite und dann werden sie gleichzeitig Richtung Mitte platziert und dann ganz am Ende wird die Lücke geschlossen. Wir arbeiten sozusagen von Norden und von Süden aufeinander zu.
Und bestenfalls trifft man sich so, dass es auch passt. Wenn man hier über die Baustelle fährt, das ist ziemlich beeindruckend. Ich habe es vorhin gesagt, das ist so eine Mischung aus Mondlandschaft und ägyptischen Pyramiden. Woher kommt zum Beispiel der ganze Sand da?
Ja, wir haben hier 800.000 Kubikmeter Sand. Das ist ein Bodenlager, ein Zwischenlager. Dieser maritime Sand kommt aus dem Aushub des Grabens für die Absenkelemente. Wir haben ca. 15 Millionen Kubikmeter ausgehoben und hier auf Fehmarn lagern knapp 800.000 Kubikmeter. Und dieses Material wird verwendet für unsere Straßendämme auf Fehmarn, für die Autobahn.
Straßendämme, Autobahn, Bahnstrecke. Wir haben auf dem Weg hierher ein paar Brückenbaustellen gesehen. Wie viele Brücken müssen erstellt werden?
Insgesamt sind es 3. 2 sind gerade in der Erstellung und die letzte Brücke wird dann 2025, wenn die Arbeiten anfangen.
Wie viele Menschen arbeiten denn hier auf der deutschen Seite?
Auf der deutschen Seite arbeiten ca. 200 Personen. Gerade im Bereich des Tunnels in offener Bauweise arbeiten wir 24 Stunden an 6 Tagen, also von Montag bis Samstag, in 3 Schichten.
Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Zusammenführen der beiden Tunnelhälften, wenn man sich dann mehr oder weniger in der Mitte trifft, dass da noch eine ganze Menge passieren muss im Tunnel an technischen Arbeiten. Wann ist denn vorgesehen, dass alle Tunnelelemente abgesenkt worden sein sollen?
Also ein Grund, warum wir von beiden Seiten aufeinander zuarbeiten, ist, dass sobald die ersten 2 Elemente abgesenkt sind, wir nennen es Parallel Works, also parallele Arbeiten. Die Betriebstechnik im Tunnel, die Arbeiten fangen dann an nach dem zweiten Absenkelement. Und so arbeiten wir, es wird immer ein Absenkelement platziert, dann werden die Schotten aufgemacht zwischen den Elementen und dann kann die Betriebstechnik und der ganze Innenausbau parallel eben voranarbeiten und so schaffen wir dann auch den Termin.
Vom Einfahren in den Tunnel hier auf Fehmarn bis zur Ausfahrt auf der anderen Seite, wie lang wird der Tunnel letztendlich sein?
18 Kilometer.
18 Kilometer unter der Ostsee durch, vom deutschen Fehmarn ins dänische Rødby. 2029 soll der Fehmarn-Belt-Tunnel fertig sein. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir sind auf der wunderbaren Insel Fehmarn, der Sonneninsel, wie man sagt. Hier beschäftigt seit vielen Jahren eine Großbaustelle die Menschen, nämlich die feste Fehmarn-Weltquerung, der Tunnel, der Dänemark und Fehmarn verbinden soll. Ich bin jetzt verabredet mit Jörg Weber. Er ist seit 2015 der Bürgermeister der Insel Fehmarn. Jörg Weber, Als ich das letzte Mal hier war, hatte man den Eindruck, die Großbaustelle Fehmarn-Belt-Tunnel spaltet die Fehmaraner. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Viele, viele blaue Kreuze sieht man in den Gärten der Menschen, blaue Kreuze als Zeichen des Widerstands. Wie ist das heute, 2024? Wie ist die Stimmung auf der Insel?
Naja, die Leute rufen immer noch nicht Hurra, dass es kommt, aber mittlerweile sind die Klagen ausgeklagt. Und jetzt geht es halt darum, aus der Baustelle das Beste zu machen, weil der Tunnel wird kommen.
Sie haben die letzten Jahre hier miterlebt. So eine Großbaustelle, die hat ja tatsächlich das Potenzial, so eine Insel zu spalten. Da kam ja noch Corona dazu. Das andere Konfliktpotenzial war auch da. Können Sie was über die Stimmung in der Bevölkerung sagen?
Naja, die Stimmung schwankt ein bisschen. Sie ist nicht so schlecht, wie man vielleicht vermutet, aber damit hängt ja auch zusammen die Baustelle am Fehmarnsund, an der Brücke, an dem Tunnel. Ich glaube, das ist im Moment unser größtes Problem. Das Problem sind wirklich die Baustellenzeiten. Und wenn Sie auch heute auf die Insel gekommen sind und Sie sehen, dass alle Bäume an der B207 weg sind, das ist natürlich für die Bewohner erstmal ein Schock, obwohl es eigentlich klar war, dass es so kommt.
Die Brücke, die Fehmarn-Sund-Brücke, muss man erklären, die ist seit Jahren kaputt und wird jetzt restauriert. Wie lange wird sich das hinziehen? Wann ist der Verkehr wieder uneingeschränkt auf die Insel möglich?
Na, da bräuchte ich eine Glaskugel, weil ich mich auf die Aussagen der Bahn nicht ganz so verlassen möchte. Es geht aber auch nicht nur um die Brücke, sondern auch um den Tunnel. Da kommt ja auch ein Tunnel hin und auch da gibt es unterschiedliche Aussagen, wann er fertig sein wird. Eigentlich muss er fertig sein, wenn die Beltquerung aufmacht. Aber im Planfeststellungsbeschluss für die Schiene ist jetzt auch schon mal angedacht worden, vorübergehend die Brücke zu elektrifizieren, die Schienen erst dahin zu legen. Und das ist dann wieder ein rechtlicher Streitpunkt mit uns.
Sie haben die Bahn angesprochen. Der deutsche Anteil an der festen Fehmarn-Belt-Querung, also an dem Tunnel, ist der, dass Deutschland die Schieneninfrastruktur vom Tunnelausgang über Land herstellen muss. Ist das richtig?
Ja, die Hinterlandanbindung halt, die sogenannte Hinterlandanbindung. Der Tunnel selbst ist ja in dänischer Hand, sag ich mal. Da wird auch gut gearbeitet, muss man so sagen. Und es gibt halt Probleme in der Kommunikation mit so einem großen Unternehmen wie die Bahn, wo dann auch Personal öfter mal wechselt, ist es schon schwer. Das Problem ist, dass sie nur einen Auftraggeber haben und das ist das Bundesverkehrsministerium. Und die können denen sagen, wo es lang geht. Und wenn die sagen, wir halten uns an einen Staatsvertrag und auch da versuchen wir immer Redebereitschaft noch zu bekommen.
Redebereitschaft seitens der Fehmaraner ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man weiß, wie schwierig solche Prozesse hierzulande ablaufen im Vergleich zu Dänemark. Ich bin sicher, Sie haben seitens der Gemeinde auch Kontakt zu den Dänen. Ist das Verständnis da noch da oder gehen die langsam auf dem Zahnfleisch und sagen, nun mach doch endlich mal?
Naja, es gibt den dänischen Kollegen, mit denen ich spreche, die wundern sich schon, dass das hier so ein bisschen länger dauert am Sund. Und die haben auch tatsächlich die Sorge, nicht nur die Dänen, auch die Schweden, dass der Belt-Tunnel fertig ist und dann trotzdem die Güterverkehre der Bahn immer noch nicht über die Sundquerung, also dann da durch den Tunnel fahren können.
Nun wird ja seit Jahren viel gesprochen mit den Anwohnern, mit Umweltschutzverbänden. Die Umweltschutzverbände sagen, der Verkehr ist gar nicht so viel, als dass man diese feste Beltquerung braucht. Sind Sie heute noch im Gespräch mit den Umweltschutzverbänden? Sie haben gesagt, es ist alles durchgeklagt. Ist das Thema endgültig erledigt oder redet man noch?
Naja, natürlich redet man noch. Es hängt ja auch immer von dem Fährunternehmen ab, die ja auch umrüsten auf Klimaneutralität und auch weiterfahren wollen. Damit wird ja auch vieles zusammenhängen. Wer nutzt die Fähre, wer nutzt die Tunnel, die Verkehre, wie sie gebraucht werden, das wird sich am Ende des Tages rausstellen, denke ich.
Nun hat sich in diesen Wochen auf dänischer Seite eine ganze Menge getan. Das erste Tunnelsegment wurde fertiggestellt. Das ist ja ein Schritt, also zurück geht's auf keinen Fall mehr.
Nein, also die Frage stellt sich auch nicht mehr. Ich glaube, wer da jetzt noch dran glaubt, der ist auf dem falschen Schiff, also auf dem falschen Dampfer. Das erste Tunnelelement soll auf dänischer Seite dieses Jahr versenkt werden. Ich war bei der Einweihung da. Das ist schon sehr, ja, sehr imposant, wenn man da in so einem Element drin ist. Und wenn man sich vorstellt, wie das alles erarbeitet worden soll, ist für mich also technisch ein Wunderwerk, was da passiert. Also das macht es dann auch ein bisschen interessant bei all den Problemen, die man da damit hat.
Ich glaube, als Ziel der Eröffnung ist 2029 angepeilt. Was glauben Sie, der hier immer vor Ort ist, kann man das halten?
Also beim Belt-Tunnel kann ich mir das gut vorstellen, bei der Sundquerung, also beim Sundtunnel nicht.
Sagt Jörg Weber, er ist der Bürgermeister der Insel Fehmarn. Ich bin sicher, wir haben nicht zum letzten Mal über das Großprojekt gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen und alles Gute.
Und ich werde anfangen und sagen, moin, ich komme aus Sonderburg. Und in Sonderburg sagen wir, moin, wir sehen uns in Sonderburg.
Sagt Mikkel Hemmingsen. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Fehmarn Sund und Belt Holding, zu der Fehmarn AS gehört. Er ist auf die deutsche Tunnelbaustelle gekommen, um die örtlichen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu begrüßen. Und er erzählt von seinen Erfahrungen mit Großprojekten dieser Art.
Wir haben schon zwei Links gebaut. Eine große Belt, Storbelt. Wir haben einen Link nach Schweden gebaut. Und dann versuchen wir jetzt, das dritte Link zu bauen, nach Deutschland, in die Fehmarn-Link.
Und das Gute an dem Projekt Fehmarn-Belt-Tunnel, das hat er schnell parat.
Das heißt, dass wir kann immer die, wie soll man sagen, die Expertise in die Gesellschaft behalten. So, wir können Leute haben auf Fehmarn, die vorher die Link nach oder die Tunnel nach Schweden gebaut hat. Und das gibt für uns eine Sicherheit, dass wir wissen, was wir machen. Und das ist auch gut für euch, weil das heißt, dass ihr eine Tunnel bekommt, die ein bisschen besser ist als die Tunnel nach Schweden. Weil wir haben etwas gelernt, ne?
Und Mikkel Hemmingsen spricht das Thema an, das den Deutschen, vor allem den Menschen auf Fehmarn, besonders wichtig ist im Zusammenhang mit dem Tunnelbau. Und das ist die Natur.
Wir sagen in Dänisch, bauen mit der Natur. Das heißt, dass wenn man etwas baut, dann versucht man, die Natur einzubauen. For instance, am großen Belt, am Storebelt, haben wir einen der größten Wildreservaten von Dänemark jetzt gebaut. Man kann so die Natur in Infrastruktur einbauen, sagen wir. Das ist kein Gegensatz. Und dann sagen Leute, aber das geht nicht, das kann man nicht, aber es geht. Und alle sind willkommen, nach Storebelt zu kommen, um es zu sehen.
Und wie schafft man eine für alle zufriedenstellende Lösung in Sachen Naturschutz?
In Dänemark haben wir eine super gute Zusammenarbeit mit die dänische NABU, die heißt dänisches NABU. Und wir möchten auch hier in Deutschland so eine gute Zusammenarbeit haben, wo wir sagen, welche Natur möchten wir? Und dann sagen, wie können wir es entwickeln.
Mikkel Hemmingsen, der Vorstandsvorsitzende von Fehmarn Sund und Belt auf der deutschen Baustelle des Fehmarn-Belt-Tunnels. Wir sind mit dem Hamburger Hafenkonzert an der größten Baustelle im Norden. Auf Fehmarn entsteht die Landverbindung ins dänische Rødby, der Fehmarn-Belt-Tunnel. Gebaut wird der von den Dänen. Deutschland ist zuständig für den Tunnelausgang auf deutscher Seite und für die Schienen-Hinterland-Verbindung. Also mit im Boot die Deutsche Bahn. Ich treffe die Konzernbevollmächtigte für Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen. Das ist Ute Plambeck und sie ist auch hier auf die Baustelle gekommen. Von ihr will ich zunächst wissen, was genau die Aufgaben der Deutschen Bahn bei diesem Fehmarn-Belt-Projekt sind.
Die Deutsche Bahn AG hat im Auftrag des Bundes den Auftrag, die sogenannte Hinterlandanbindung zu bauen. Das sind rund 88 Kilometer vom Tunnelbund des Fehmarn-Belt-Tunnels bis Lübeck. Das heißt 55 Kilometer kompletter Neubau, 33 Kilometer, wie soll ich sagen, Grunderneuerung der vorhandenen Trasse und ganz wichtig natürlich die Fehmarnsund-Querung neu zu bauen. Wir haben jetzt die schicke Brücke, die Fehmarnsund-Brücke und das wird durch einen kombinierten Straßeneisenbahntunnel ersetzt werden, der sogenannten Fehmarnsund-Querung.
Fangen wir mal am Tunnelausgang des Fehmarn-Belt-Tunnels an. Wir sind hier auf der Baustelle. Ich kann mich an Schlagzeilen erinnern, da hieß es, die Dänen legen ein Tempo vor, das ist enorm. Aber auf deutscher Seite wird es nicht werden, weil die Deutsche Bahn kommt nicht in die Pötte. Wie liegt die Deutsche Bahn im Zeitplan?
Ja, wir haben ein völlig anderes Planrecht in Deutschland. Minister Merzen hat es gerade kurz erläutert. Wir sind froh, dass wir bei den 10 Planfeststellungsabschnitten plus der Fehmarn-Sund-Querungsabschnitt, dass wir jetzt den ersten Planfeststellungsbeschluss hier für Fehmarn haben. Sie haben vielleicht auf der Fahrt hierher im Bus schon die Bauarbeiten gesehen. Wir bauen gerade die aktuellen Gleise zurück. Das heißt, unsere Baustelle hier auf Fehmarn nimmt Fahrt auf und wir gehen davon aus, dass wir so in den nächsten Monaten also hier richtig ins Bauen kommen auf Fehmarn. Und in den anderen Abschnitten weiter südlich sind wir jetzt dabei, entweder die Auslegung zu haben. Das heißt, wir sind dabei, die Planung so weit zu bringen, dass wir, wie soll ich sagen, Baurecht bekommen. Das erfolgt in unterschiedlichen Abschnitten. Dazu gibt es entsprechende Pläne.
Gibt es auf dieser Baustelle bzw. weiter Richtung Süden besondere Schwierigkeiten, die bedingt sind durch die Nähe zum Meer, durch landschaftliche Geschichten?
Wir haben ja die Situation, dass wir ein Raumordnungsverfahren vorgeschaltet hatten für dieses Projekt, für die Hinterlandanbindung, sodass wir über dieses Raumordnungsverfahren vor einigen Jahren bereits die großen Themen Abwägung, was Betroffenheiten angeht, was sowohl die Umweltbetroffenheiten, was die Betroffenheiten der Menschen angeht, da schon eine sehr gute Abwägung hatten über das Raumordnungsverfahren. Und das setzen wir natürlich in den Planfeststellungsverfahren entsprechend weiter um. Natürlich ist das eine bautechnisch spannende und herausfordernde Geschichte, einmal einen Tunnel durch den Fehmarnsund zu bauen. Aber es gibt auch noch andere Themen, einfach aufgrund der Nähe zum Meer, was weichen Untergrund oder ähnliche Dinge gibt. Also besondere, Bodenmaterialien oder ähnliche Dinge. Aber das ist nichts, was die Ingenieure nicht hinbekommen.
Alle Welt klagt über Fachkräftemangel. So eine Baustelle braucht auch Personal, braucht Ingenieure, braucht Bauarbeiter. Ist die Deutsche Bahn da gut aufgestellt oder brauchen Sie immer noch mehr Leute, um diese Riesenbaustelle zu bewältigen?
Wir arbeiten natürlich bei der Baustelle einmal mit unseren eigenen Planern, aber auch mit sehr vielen Partnern zusammen. Also wir haben nicht alles in 100% Eigenfertigung, wir arbeiten mit sehr vielen Partnern zusammen. Und wir sind sehr optimistisch, dass wir aufgrund der, sehr guten und spannenden Aufgabe, aber auch auf guter Arbeitsbedingungen, die wir haben und auch, glaube ich, inzwischen einem sehr professionellen Recruiting für unsere eigenen Ressourcen hier gut aufgestellt sind, auch für nach vorne hin betrachtet.
Ute Plambeck, sie ist Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert, heute unterwegs auf Fehmarn. Zum Ortstermin auf die deutsche Baustelle des Fehmarn-Belt-Tunnels ist auch Klaus Ruhe-Matzen gekommen. Er ist Wirtschafts- und Verkehrsminister des Landes Schleswig-Holstein und er hat dänische Wurzeln. Für ihn ist diese Baustelle deshalb auch ein Stück weit emotional, wie er in seiner Rede feststellt.
Die Natur hat uns quasi eine Barriere zwischen zwei Ländern gestellt und irgendwann haben visionäre Menschen für sich entschieden, das ändern wir mit Menschenhand. Und das finde ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, wenn man auf dänischer Seite sich das anschaut, wenn man sich auf deutscher Seite anschaut und was für eine Koloss man erstellt und dass das später dann auch noch halbwegs zusammenhängt, ist irgendwie interessant. Also da darf ja nicht viel Spaltmaß sein.
Ich habe mit Klaus Ruhe-Matzen gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, ob er denn sorgenvoll oder eher entspannt auf diese größte Baustelle seines Landes blickt.
Naja, ganz entspannt kann man bei so einem Riesenprojekt nicht sein, aber es ist so, dass wenn man erstmal hinter dem Zaun mal schauen darf hier und sieht, was hier bewegt worden ist und ich war vor wenigen Monaten hier, allein von da bis heute ist richtig was bewegt worden. Also ich würde sagen, genau auf diese Großbaustelle hier sind wir sehr gut unterwegs.
Sie haben ja dänische und deutsche Erfahrung, was Politik angeht. Und oft wird die dänische Seite verglichen mit der deutschen, was natürlich das Ganze für Dänemark ein Stück einfacher macht, ist, das Land ist kleiner und diese föderalistischen Strukturen wie hierzulande sind nicht da. Und trotzdem, was können wir von Dänemark lernen?
Naja, wir setzen das auch gerade in Schleswig-Holstein jetzt in Teilen um. Wir haben durch unser Normscreening einiges an Beschleunigungen herausgefunden, die wir jetzt im Land umsetzen. Und vieles fängt eigentlich mit Vertrauen an, gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen in Politik, aber auch Vertrauen in Bürgerinnen und Bürger. Wir neigen ein Stück weit dazu, in Deutschland Gesetze, die von Brüssel kommen, zu verbessern. Wir können das immer irgendwie noch ein bisschen besser. Ich glaube, da braucht es mehr Vertrauen, weniger Regulatorik, schlankere Prozesse. Das hilft auch ein bisschen in der Optimismus, in der Umsetzung von Themen. Man traut sich dann sicherlich auch an das ein oder andere wieder dran. Und da, wir sind auf gutem Weg in Schleswig-Holstein. Berlin muss jetzt hoffentlich noch ein bisschen dazulegen. Und dann glaube ich auch, dass wir in Deutschland wieder ein sogenanntes Deutschland-Tempo aufnehmen können.
Wenn der Matzen in der Verkehrsministerkonferenz der Länder redet, gucken Sie die anderen nicht an wie jemand, der vom Mond kommt? Verstehen Sie die überhaupt?
Ich habe zumindest neulich meinen bayerischen Kollegen gesagt, ob er auch Probleme hat, mich zu verstehen oder ob es nur ich bin, der ihn nicht immer versteht. Der ganze Saal hat gelacht. Also die scheinen schon mich zu verstehen. Und ich habe andere Denkansätze, aber das ist ja auch nicht ungesund, wenn unterschiedliche Profile in solchen Runden sitzen. Das gibt ja ein gutes, glaube ich, gemeinsames Ergebnis und darauf kommt es ja an.
Stichwort Radar-Hochbrücke, was tut sich da?
Läuft hervorragend. Natürlich wird der ein oder andere, wenn er unterwegs ist, sagen, oh nein, jetzt ist es schon wieder hier. Das soll 2026 der erste Teil der Zwinbrücke fertig sein. 27 wird abgerissen und 31 der zweite Teil. Also das liegt alles voll im Plan. Das ist schon eine echt gute Nachricht. Man kann es ja auch wirklich den Fortschritt sehen. Das finde ich immer ganz gut bei Baustellen. Es gibt nämlich auch Baustellen, da sieht man niemanden und denkt man immer, was ist denn hier los? Da setzt sich der Boden, habe ich als Verkehrsminister gelernt. Also auch dort, wo niemand ist, wird gearbeitet, man setzt sich.
Also Deutschland und Dänemark wachsen zusammen und das ist gut so.
Absolut.
Klaus Hohe-Matzen, der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein.
Er ist Botschafter AD, aber irgendwie immer noch im diplomatischen Dienst unterwegs, denn seit 5. September 2011, inzwischen 13 Jahre lang, ist Dr. Christoph Jessen Sprecher des Dialogforums Feste Fehmarn-Beltquerung, so heißt es genau. Guten Tag, Dr. Christoph Jessen.
Guten Tag.
Christoph Jessen, erinnern Sie sich eigentlich noch an den 5. September, wie es damals angefangen hat und wie so die Stimmung war vor Ort?
Oh ja, die Stimmung war aufgeheizt, etwas zu viel, aber sie war geladen mit Spannung. Draußen waren ein paar Demonstranten, Gegner der festen Fehmarn-Beltquerung. Und wir tagten in dem wunderbaren alten Saal des Landfahrtamtes in Eutin. Und das Fernsehen berichtete sehr negativ. Es gäbe viel Ärger zwischen den Beteiligten. Was aber bemerkenswerterweise nicht wirklich war, wir hatten noch Interessensunterschiede, aber wir haben in den, weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das dauerte, 2 Stunden, unsere gesamte Grundordnung verabschieden können. Und zwar das in voller Übereinstimmung.
Wer war damals wir und von wem hatten Sie damals den Auftrag gekriegt, so ein Dialogforum zu installieren?
Ja, das ist übrigens bemerkenswert, wo Sie sagen, wer war damals wir? Das Bemerkenswerte ist, dass fast alle dabei geblieben sind seit 13 Jahren. Und das ist gerade für Bürgerinitiativen und Gegner und Interessengruppen, die ja nicht behördenmäßig aufgestellt sind, ist es eine große Leistung, auch eine große Arbeitsleistung, denn da geht viel Zeit drauf. Das zeigt aber auch, dass alle das für wichtig finden. Und unsere große Chance war, dass wir uns erarbeitet haben, dass man uns zuhört. Das heißt, wir am Anfang waren alle relativ skeptisch und sagten, die diskutieren nur, das ist eine Spielwiese mit beschränkter Bedeutung. Aber wir haben uns im Zuge der Zeit erkämpft, dass auf uns gehört wird mit der Planung.
Nun gab es da oder gibt es vielleicht noch immer völlig unterschiedliche Interessenslagen aller Beteiligten. Damals war es so, dass die eine Seite sagte, wir brauchen und wollen die Fehmarn-Beltquerung, die Feste nicht. Die andere Seite waren die Pro-Vertreter, also wir wollen den Tunnel unbedingt. Was ist da Ihre Aufgabe in diesem Dialogforum?
Ich leite die Sitzung und sorge dafür, dass die Sitzung reibungslos, dass sie so ablaufen, dass alle Interessen ausgesprochen werden können. Am Anfang haben wir nur über das Wie diskutiert. Da war wirklich unterschiedliche Meinungen kamen zur Geltung und konnten auch nicht aufgelöst werden. Die Gegner sind, glaube ich, heute noch dagegen und die Befürworter sind heute noch dafür und die Skeptiker sind heute noch skeptisch. Wir wollten diesen Gegensatz auch nie auflösen. Das war nicht unsere Aufgabe. Aber im Zuge der Zeit ist ein Vertrauen entstanden, das ist die Grundlage für unsere weitere Arbeit. Ein Vertrauen darin, dass die andere Seite sich bemüht, ernsthaft verhandelt und sich bemüht, Lösungen zu finden. Die Strecke ist ja angepasst worden nach den Bedürfnissen der Gegner. Wir haben es geschafft, dass die Strecke nicht durch die Badeorte mehr geht.
Die Bahnstrecke.
Die Bahnstrecke, ja. Sondern dass die Bahnstrecke entlang der Autobahn außerhalb der Badeorte geht. Und so haben wir zunehmend Einfluss auf die Planung genommen. Geholfen hat der Bundestag, zu dem wir gehen konnten und sagen konnten, Leute, wir haben uns hier geeinigt auf Maßnahmen, die wir unbedingt brauchen, um den Lärm erträglich zu machen für die Anwohner. Und das sind Maßnahmen, die über das gesetzliche Maß hinausgehen. Und das hat der Bundestag akzeptiert. Er hat gesagt, wenn ihr es schafft, euch darauf zu einigen, dann unterstützen wir euch. Und wir haben immerhin eine knappe 250 Millionen bekommen für zusätzlichen Lärmschutz. Und dies war natürlich ein Incentive, auch für die Gegner, die sahen, wir können wirklich was bewegen, für die Gegner weiterzumachen.
Können Sie sich erinnern an eine der vielen, vielen Sitzungen in den vergangenen 13 Jahren, wo es richtig gekracht hat, wo Ihre Fähigkeiten als ehemaliger Diplomat gefordert waren?
Oh ja, der schwierigste Moment war, als die Raumordnungsbehörde sagte, die Strecke ist raumverträglich und kann gebaut werden. Und da haben natürlich die Gegner gesehen, dass sie keine Chance mehr haben, das zu verhindern. Das war ein entscheidender Moment. Da sind wir unter Pauken und Trompeten und die Zuschauertribüne war voll besetzt. Und so wie wir damals zu den 68er-Zeiten sind die wutentbrannt, lautstark ausgezogen. Und dann war der spannende Moment, wie geht es weiter? Kommen die wieder rein irgendwann und machen weiter mit? Oder ist das jetzt vorbei? Und ein Dialogforum ohne Gegner hat und hätte aus meiner Sicht keinen Sinn gehabt. Also nur unter Befürwortern kann man, ist das sinnlos. Und in der Tat, wir haben ja mehrere Arbeitsgruppen, die bereiten die Tagungen jeweils vor. In der Tat, bei der nächsten Arbeitsgruppe waren die Gegner wieder dabei. Und warum? Ich kann das nur so erklären. Einmal, sie haben das Vertrauen daran, dass sie was bewirken können. Und wir bieten ihnen natürlich auch eine Plattform, wo sie ihre Meinungen verbreiten können. Ja, ich glaube, wir sind das älteste noch arbeitende Dialogforum der Bundesrepublik.
Dr. Christoph Jessen war das, der Sprecher dieses Dialogforums. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und vielen Dank für das Gespräch.
Und ich danke Ihnen.
Der Fehmarn-Welttunnel. Wenn alles planmäßig läuft, dann rollen Autos und Züge 2029 durch den Tunnel. Allerdings sind die Verkehrsprobleme von und nach Fehmarn dann längst noch nicht gelöst. Denn die Anbindung an das deutsche Festland sorgt für massive Probleme. Die Sundbrücke ist marode und auf Dauer nicht mehr verkehrstauglich. Nun soll auch unter dem Sund ein Tunnel gebaut werden. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber sieht da allerdings noch massive Probleme.
Ja, Aussage jetzt ist, dass es 2026 losgehen soll damit. Da sind noch nicht alle Verfahren durch. Und wie gesagt, wir haben jetzt gegen den Planfeststellungsbeschluss 6 Klage eingereicht, weil es auch um unser Wasser, um die Wasserversorgung geht. Die Schienen werden direkt in der Nähe unseres Wasserbeschaffungsverbands verlegt mit Rammarbeiten, wo auch die Wasserreserven sind. Also das wird man sehen.
Und was ist mit der Deutschen Bahn? Die Konzernbevollmächtigte Ute Plambeck ist da optimistisch.
Also wir sind inzwischen so weit, dass wir davon ausgehen, dass wir im Frühsommer nächsten Jahres über das Eisenbahnbundesamt, das ist ja die Anhörungsbehörde für das Planfeststellungsverfahren, die öffentliche Auslegung der Planunterlagen realisieren können. Da sind wir in einer wirklich exzellenten und sehr guten Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt, wie wir das Verfahren auch nochmal beschleunigen können. Ganz wichtig, nicht um Beteiligungsrechte einzuschränken, sondern um die rein administrativen Prozesse entsprechend zu beschleunigen. Insofern bin ich da sehr optimistisch, dass wir da auch gute Möglichkeiten haben. Das ist das eine Thema. Das zweite, wir arbeiten bei dem Fehmarn-Sund-Tunnel, wie auch in weiteren Abschnitten weiter südlich, nach einem neuen Modell. In Deutschland wird sonst sehr sequenziell gearbeitet. Das heißt, die bauausführenden Firmen werden erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses beauftragt. Und wir probieren hier, oder was ist ganz klar gewollt, auch seitens der Bundesrepublik Deutschland, seitens des Verkehrsministeriums, dass wir hier in einem sogenannten Partnerschaftsmodell zusammenarbeiten. Das heißt, wir holen zu einer sehr viel früheren Phase die bauausführenden Firmen über ein Ausschreibungsverfahren ins Boot, damit sehr, sehr viel früher deren Expertise auch für die Ausführungsplanung nutzen können. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenchance auch für dieses Projekt, hier gut voranzukommen. Und da sind wir gerade in den vorbereitenden Arbeiten.
Und Wirtschaftsminister Klaus-Ruhe Madsen sieht in Sachen Fehmarn-Sund-Tunnel auch die Politik in Berlin in der Pflicht.
Naja, was ganz klar kommen muss, ist natürlich ein Bekenntnis dazu, dass man alle Hebel in Gang setzt, um die Fehmarn-Sund-Querung hinzubekommen. Und natürlich auch die Hinterlandanbindungen, weil das ist die Aufgabe, die Deutschland mit dem Staatsvertrag mit Dänemark von 2008 erledigen muss. Ich glaube, ansonsten wird Deutschland sich international blamieren.
Im Moment ist die Fehmarn-Sund-Brücke das Nadelöhr von und nach Fehmarn. Und das wird auch so bleiben, bis der Tunnel unter dem Sund fertig ist. Doch der Minister verspricht zumindest für diesen Sommer Besserung.
Naja, man merkt schon mal als Tourist, wenn man hier im Land ist, man wird entschleunigt. Und es ist eine wunderschöne Brücke, die jetzt etwas über 60 Jahre alt geworden ist. Und da muss einiges an Erneuerungen gemacht werden, um sie stabil für die nächsten viele Jahre fertig zu machen. Das ist alle paar Jahre wieder notwendig an solchen Bau- und Brücken. Ich kann nur sagen, haben Sie ein wenig Geduld. Es ist übrigens deutlich besser als im letzten Jahr. Und es ist demnächst auch abgeschlossen. Es wird nochmal eine einseitige Sperre geben, wenige Tage im Juli. Aber das geht sehr schnell voran mit der Brücke.
Und der Blick in die Zukunft. Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber glaubt, dass es dauern wird mit dem Sundtunnel.
Also ich, aber das ist meine persönliche Meinung, glaube nicht, dass der Sundtunnel, wenn so weitergearbeitet wird, vor 2033 eröffnet.
Ganz anders als Klaus-Ruhe Madsen, der Minister, ist da eher optimistisch.
Der Tunnel, ja, der soll ja laut Deutsche Bahn 2029 kommen. Und wenn ein deutscher Konzern wie Deutsche Bahn das sagt, dann glaube ich das auch.
Nach dem Fehmarn-Welttunnel kommt ein neuer Tunnel für den Fehmarn-Sund. Über die Fertigstellung gibt es Stand heute unterschiedliche Prognosen. Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute waren wir zu Gast auf Fehmarn, auf der Baustelle des Fehmarn-Belt-Tunnels. In der kommenden Woche schicken wir Sie in den Sommerurlaub. Das heißt, wir haben den einen oder anderen Tipp für Sie, wenn Sie die schönste Zeit des Jahres am oder im Wasser verbringen können und wollen. Ab in die Ferien heißt es dann hier an dieser Stelle. Für heute war's das. Ihnen allen einen wunderbaren Start in die neue Woche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.